Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmar.
Guten Tag und zu Gast ist die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Willkommen im Studio.
Hallo.
Sie hier und nicht beim Bürgerfest des Bundestags heute?
Man muss Prioritäten setzen.
Ja, das finde ich ganz toll, aber der feiert 75-jähriges Bestehen, ebenso wie der Bundesrat. Kommen wir vielleicht noch drauf. Was halten Sie von solchen Bürgerfesten?
Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass Bürger Kontakt zur Demokratie und zu den demokratischen Institutionen haben. Ich glaube, dass Feste sehr, sehr schön sind. Die sind allerdings eben immer für diejenigen, die sowieso schon musikalisch sind. Also wer zum Bürgerfest, zum Bundesrat geht oder zum Bundestag, der ist politisch sensibel, musikalisch. Das sind Leute, die man nicht gewinnen muss, weil sie schon gewonnen sind. Das ist toll, wenn man mit denen feiert und wenn die mit einem feiern können. Ich glaube aber, die große Aufgabe ist halt, diejenigen für demokratische Prozesse und Institutionen wieder zu gewinnen, die im Moment sehr skeptisch sind.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich hatte einen ähnlichen Gedanken, allerdings ein bisschen anders. Das ist schon auch, also ich nehme auch immer wahr, dass bei solchen Bürgerfesten ja dann doch viele Menschen sind, die eben einfach auch mal den Politikern nahe kommen wollen, aber es hat für mich schon so ein bisschen Volksfestcharakter, wo ich wirklich das Gefühl habe, da sind auch Leute, die wollen einfach mal die da oben in echt sehen.
Ja, das ist ja auch wichtig. Es ist ja auch wichtig.
Aber ich glaube, das sind nicht die musikalischen, die Sie ansprechen.
Ja, doch, klar. Also ich meine, wenn ich meinen Politiker oder wenn ich Politiker in echt sehen will, dann bin ich politisch wach, dann interessiere ich mich dafür und dann möchte ich vielleicht auch mal das Gefühl haben, ich bin mit denjenigen, die eigentlich sehr, sehr gerne in diesem politischen System leben, irgendwie sind wir doch in der Mehrheit und das ist ja auch so. Also das, was berichtet wird, ist ja eben immer das, was die lauten Minderheiten tun und denken und die schweigenden Mehrheiten, die fallen dann manchmal hinten runter, weil man sich derer so sicher wähnt. Und wenn diese Leute zum Feiern gehen, zum Bundespräsidenten, zum Bundeskanzler, zum Bundestag und zum Bundesrat, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass eben die ja auch in dieser Form auch Gesicht zeigen, selbst wenn man auch ein bisschen Party haben will. Demokratie ist ja auch Party.
Aber ich glaube trotzdem, dass da auch andere sind. Wollen wir jetzt aber nicht weiterführen. Wir sortieren wie immer politischen Themen von Tag und Woche. Das Motto heute bei diesem Fest passt ja irgendwie dazu. Der Tag der Ein- und Ausblicke. Versuchen wir auch in dieser Sendung, schauen gleich auf die Situation bei VW. Ursula Weidenfeld im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Studio 9, der Tag mit der Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld, die als solche natürlich Themen wie die Krise beim Autobauer Volkswagen besonders im Blick hat. Da gibt es viel Unruhe im Moment an den Standorten des Unternehmens, nachdem VW eine umfassende Umstrukturierung angekündigt hat. In den kommenden 2 Jahren sollen 15 Milliarden Euro eingespart werden, vermutlich auch Werke geschlossen und die Beschäftigungssicherung, die soll aufgeweicht werden. Heißt, es gibt keine Jobgarantie mehr. Das alles, Ursula Weidenfeld, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern, wie Konzernfinanzchef Arno Antlitz nochmal versucht hat darzulegen. Wie blicken Sie auf diese Krise?
Ich glaube, das ist eine Krise von Volkswagen und es ist aber eben auch eine Krise, die sehr, sehr weit, viel weiter darüber hinaus weist und reicht. Wenn man ThyssenKrupp anschaut, ja auch in der vergangenen Woche die große Frage, was passiert da mit der Beschäftigungsgarantie für die Stahlwerke in Duisburg, wenn man sich BASF anschaut, wenn man sich die Autozulieferer anguckt, dann sieht man, überall gibt es eine Krise, überall werden für ganz sicher gehaltene Besitzstände gekündigt oder aufgeweicht. Und das zeigt, dass es eben einerseits bei den Autobauern, natürlich bei Volkswagen besonders, ein Problem mit der Geschäftspolitik gibt. Also das Geschäftsmodell von Volkswagen eben sehr, sehr lange auf Verbrenner gesetzt zu haben, dann viel zu teure Elektroautos gebaut zu haben, das ist eben im Feuer. Aber es ist eben auch das Geschäftsmodell des Standorts Deutschland in Feuer. Und das, glaube ich, ist das, was viele spüren, die jetzt so ganz aufmerksam auf Volkswagen gucken. Man könnte ja auch sagen, meine Güte, in Wolfsburg, die waren immer super gut bezahlt, super sicher, gut, dass es da jetzt auch mal anders zugeht. Das sagt aber niemand, sondern man sagt, wenn es schon mal Volkswagen so schlimm ist, dass die Beschäftigungsgarantie aufgeweicht wird, ein Unternehmen, in dem die IG Metall, also die Gewerkschaft, stärker ist als in jedem anderen Unternehmen Deutschlands. Wenn es also schon da so schlimm ist, dann ist es wahrscheinlich am ganzen Standort entweder noch viel schlimmer oder genauso schlimm. Und ich glaube, da Das trifft auch jedenfalls teilweise zu.
Dass da jetzt was passieren muss, das ist auch allen klar. Man muss auch kein Experte sein, um zu verstehen, dass es nicht funktionieren kann, wenn mehr Geld ausgegeben wird als eingenommen. Selbst die Mitarbeitenden verstehen das. Frage ist nur, ob das jetzt der richtige Weg ist, alles auf dem Rücken, so sehen es die Mitarbeiter, auszutragen oder ob es auch anders geht. Wird da nicht ein Teil des Missmanagements jetzt von VW auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen?
Ja klar, aber das ist eben so. Die Mitarbeiter sind ein Teil von Volkswagen. Es wird natürlich auch ein Teil auf dem Rücken der Aktionäre ausgetragen, die im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren dann wahrscheinlich weniger oder keine Dividende sehen werden. Es wird auch ein Teil auf der Stadt Volkswagen und im Land Niedersachsen ausgetragen, die eben viel, viel weniger Steuern einnehmen werden, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Das zeigt einfach, dass solche Krisen für alle Zumutungen mit sich bringen, für alle ganz hohe Kosten haben, aber eben auch für die Mitarbeiter. Und da kommt man nicht drum rum. Und man muss eben aber, glaube ich, schon auch sagen, das ist heute anders als 1994. Da hat man ja bei Volkswagen die Beschäftigungsgarantie erfunden. Das war Peter Hartz damals, der berühmte Peter Hartz, der später die Hartz-Reformen erfunden hat. Der hat damals bei Volkswagen als Personalchef einen Beschäftigungspakt durchgesetzt, 4 Tage Woche ohne vollen Lohnausgleich. Das war für die IG Metall ein Riesenbrocken zu schlucken. Für die Mitarbeiter natürlich die Lohneinbußen, mit denen sie nicht gerechnet hatten. Und dann ist Volkswagen damals eben nochmal durch die Krise gesegelt ohne Entlassungen. Und das wird ja heute auch wieder so ein bisschen verhandelt, obwohl eben heute die Lage ganz anders ist. Wir haben halt keine Massenarbeitslosigkeit mehr. Das war 1994 anders. Heute haben wir tendenziell strukturell eher zu wenig Arbeitskräfte. Also es wäre eigentlich ganz gut, so ein neues Modell darüber zu erfinden, wie man Volkswagen-Mitarbeitern das vielleicht auch schmackhaft und erträglich machen kann, zu Metallunternehmen in Niedersachsen zu wechseln oder in andere Branchen zu wechseln.
Das wäre eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite höre ich daraus, okay, die müssen ihre Entlassung jetzt im Zweifel auch so hinnehmen. Jetzt muss man ja sagen, Volkswagen ist nicht irgendwer. Eines der größten Automobilunternehmen bei uns hat immer für Jobgarantie gestanden. Gut, die als solche kann man vielleicht in Frage stellen. Aber wenn da jetzt, ich spekuliere, bei den Entlassungen auch Menschen dabei sind, die möglicherweise noch 8, 9 Jahre haben, bis sie dann offiziell in Rente gehen, die immer bei diesem Konzern gearbeitet haben und jetzt sagen, okay, das Missmanagement ist ja wirklich in großen Teilen schuld. Stichwort Dieselgate. Sie haben gesagt, viel zu spät, haben Sie, glaube ich, auch gesagt, E-Automarkt vernachlässigt und so weiter. Die kann man doch jetzt nicht einfach so in die Arbeitslosigkeit schicken.
Es redet ja keiner von einfach so. Also ich meine, das muss man ja auch sehen. Jemand, der noch 8 Jahre auf der Uhr hat, normalerweise ist der in den Autokonzernen und man muss ja eben auch sehen, Volkswagen ist ja ein Staatskonzern. Da ist also das Land Niedersachsen mit einer Sperrminorität Miteigentümer. Die haben schon in den vergangenen Jahren über Vorruhestandsprogramme, über sehr, sehr gut und üppig dotierte Teilzeit-, Altersteilzeitprogramme sich von Menschen getrennt, die älter sind und für die das vielleicht wirklich eine Zumutung ist, die man nicht mehr gut ertragen kann und ertragen will. Man hat natürlich auch damit dafür gesorgt, dass junge Leute im Konzern bleiben können, die sonst eben immer, wenn man entlässt und eine Sozialauswahl machen muss, das ist ja so ein Mechanismus, auf den die Mitarbeiter einen Anspruch haben. Also wenn Sozialauswahl gemacht wird, dann bleiben natürlich die älteren Mitarbeiter an Bord und tendenziell werden die Jüngeren gehen müssen. Insgesamt aber, glaube ich, muss man eben schon sehen, wir sind in einer volkswirtschaftlichen Phase. Und wenn man eben den Rahmen nochmal aufzieht und sagt, es geht nicht nur um Volkswagen. Wir sind in einer volkswirtschaftlichen Situation, in der zu wenig gearbeitet wird und in der viele Menschen am falschen Platz zu wenig Stunden auch arbeiten. Und da muss man eher dafür sorgen, dass Mobilität besser wird, dass die Leute eher auch einen Anreiz haben zu wechseln, auch von solchen Ikonen wie Volkswagen oder Daimler weggehen. Das ist die Aufgabe und es ist nicht die Aufgabe, jetzt Mechanismen zu finden, wie man eben möglicherweise noch mehr Leute und noch unproduktiver am Standort hält.
Aber die Aufgabe auch von VW im Idealfall, wie Sie anfangs gesagt haben.
Ja klar, ich finde schon. Volkswagen hat eine Verantwortung. Volkswagen hat die Jobgarantie ausgesprochen, die jetzt gekündigt wird. Und natürlich haben die Unternehmen, gerade die Großunternehmen, da auch eine Verantwortung für ihr Umfeld, für die Region. Und da wird Herr Weil als Aufsichtsratsmann, also der Ministerpräsident von Niedersachsen, schon darauf achten, dass Volkswagen das auch einlöst.
Wir wollen noch mal auf das große politische Thema derzeit schauen, Migration. Das haben die Wahlen in Thüringen und Sachsen gezeigt, dass das wichtig ist. Das zeigt aber auch der aktuelle Deutschland-Trend. Danach wünscht sich die Mehrheit der Deutschen eine grundsätzliche Wende in der Asylpolitik. Und das scheint auch politisch eigentlich angekommen bei allen Parteien. Aber die Frage, wie es konkret aussehen soll, da spalten sich dann teilweise so die Gedanken. Die CDU hat ganz klare Vorstellungen, von denen sie nicht bereit ist abzurücken. Der Vorsitzende Friedrich Merz hat das mehrfach klar gemacht diese Woche, unter anderem auf einer Wahlkampfveranstaltung in Brandenburg.
Wenn die Bundesregierung nicht bereit ist, bis zum nächsten Dienstag uns eine verbindliche Erklärung zu geben, dass der unkontrollierte Zuzug an den Grenzen gestoppt wird und diejenigen, die immer noch kommen, an den Grenzen in Deutschland zurückgewiesen werden, dann machen weitere Gespräche mit der Bundesregierung keinen Sinn.
Nächsten Dienstag, Frau Weidenfeld, wo eigentlich die zweite Runde in puncto Migrationsgespräche stattfinden soll mit der SPD, mit Vertretern der Länder. Klare Ansage von Merz. Ist das gut, was er da macht?
Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Schaut man auf aus der Perspektive eines Wahlkämpfers, und in Brandenburg ist Wahlkampf, da wird in wenigen Wochen ein neuer Landtag gewählt und alle sind sehr gespannt, ob die SPD da ihren Ministerpräsidentenposten verteidigen kann. Also aus der Perspektive eines Wahlkämpfers ist es natürlich sehr klug, die Migration sehr, sehr stark zu machen und sehr starke rechtsstaatliche Argumente zu machen, die gegen Migration oder gegen die bisherige Migrationspraxis sprechen. Aus der Perspektive eines Europapolitikers, der Friedrich Merz auch mal war, und aus der Perspektive eines Innenpolitikers ist es wahrscheinlich nicht so sehr klug, eine Regierung zu erpressen, zu einem Termin hin eine bestimmte Haltung einzunehmen, bei der man weiß, dass sie diese Regierung an den Rand des Zusammenbruchs bringen wird, wie sie ja in den vergangenen Wochen schon öfter am Rand des Zusammenbruchs war. Und da muss man, glaube ich, schon sehr genau hinschauen, wenn das migrationspolitisch etwas bringen soll, also mehr als Symbolpolitik nach innen, nach Brandenburg für diejenigen, die zur Wahl gehen, und nach außen an mögliche oder interessierte Migranten, ob die sich auf den Weg machen nach Deutschland. Also wenn es mehr sein soll als diese Symbolpolitik, dann braucht man Abkommen, dann braucht man Verträge mit anderen Ländern, dann braucht man innerhalb der Europäischen Union einen Konsens oder zumindest eine Duldung. Und das muss man dann hinkriegen. Das kriegt man nicht bis zum nächsten Dienstag hin, das ist schon mal klar.
Ja, vielleicht wäre es auch klar, auch gut, irgendwas aber bis nächsten Dienstag hinzukriegen mit der SPD oder der Ampelkoalition, um nicht nur sozusagen potenzielle Wähler für die CDU abzuschöpfen vor den Landtagswahlen in Brandenburg, sondern generell so auch als Regierung in Zusammenarbeit mit der Opposition zu zeigen, wir sind in der Lage, ein paar klare Ansagen zu machen und dann vielleicht insgesamt nochmal Einfluss zu nehmen auf die Landtagswahlen in Brandenburg?
Ja, also natürlich gibt es viele, die im Moment ein Interesse daran haben, zu sagen, Politik ist handlungsfähig. Und das ist ja auch das, was Wähler und Wählerinnen erwarten und verlangen können, dass sie sehen, dass diejenigen, die sie gewählt haben, nicht nur handeln wollen, sondern auch handeln können. Und das sehen sie im Moment nicht. Und da wäre natürlich eine Verständigung mit der CDU, CSU darüber, wie man in Zukunft mit der Migrationspolitik umgeht, sehr, sehr hilfreich, um zu sagen, so guckt mal, wir können das. Die Frage eben, was heißt das für die Grünen in der Ampelkoalition, ist eine ganz andere. Und ehrlich gesagt, die Frage auch, wohin führt das? Also sind wir nicht im Moment in so einer Lage, die sehr vergleichbar, nicht sehr vergleichbar, aber so ähnlich wie im Jahr 2005, wo wir auf der einen Seite auf einmal eben symbolisch ganz schwierige Zahlen hatten, 5 Millionen Arbeitslose. Da kann man sagen, na gut, 5 Millionen ist kein großer Unterschied zu 4,99. Also das hat eigentlich inhaltlich keinen großen Unterschied gemacht. Aber die Symbolkraft dieser Zahl war vielleicht ähnlich, wie wir die jetzt bei Volkswagen haben oder bei ThyssenKrupp, eben diese Krise im Herzen der deutschen Industrie. Und gleichzeitig hat man gesehen, wie die Regierung, die rot-grüne Regierung, eine Landtagswahl nach der anderen verloren hat. Und dann ging eben 2005 auch Nordrhein-Westfalen verloren. Und das war das Ende dieser Koalition. Dann mussten eben vorgezogene Neuwahlen eingeleitet werden. Gerd Schröder hat dann die Wahl im Herbst verloren. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass viele so ein Gespür dafür haben, dass wir in so einer ganz ähnlichen Situation jetzt wieder sind. Dass also so eine Art politische Schmelze eingesetzt hat, so eine plattentektonische Verschiebung, bei der tatsächlich am Ende das Ende einer Regierungskoalition oder eines politischen Projektes stehen wird, jedenfalls. Ob das dann zum Bruch der Koalition führt oder nicht, oder ob diese Konstellation sich nochmal 12 Monate weiterschleppt, ist dabei gar nicht so wichtig. Aber die Frage eben, sind wir in diesem Herbst wieder in so einer Situation, in der verschiedene Dinge, die symbolisch hoch aufgeladen sind, und das ist Migrationspolitik ja auch, sich so verdichten zu einer Krise, die man eben nicht mehr lösen kann und die am Ende eine auch inhaltliche Wende einleiten. Also vielleicht wieder so eine konservative Wende, wie wir die 2005 auch gedacht haben, dass wir sie erleben
würden. Aber was ich jetzt immer noch nicht so richtig raushöre, Ihre Haltung, muss denn nicht auch jetzt ganz klar was passieren in Sachen Migration? Das ist das Thema, das haben auch Sachsen und Thüringen. Und muss nicht schnell was passieren? Und wäre es nicht gut, wenn es noch ein paar klare Ansagen gäbe vor Brandenburg?
Es muss was passieren. Es muss klare Ansagen geben. Ich würde nur immer sagen, es kann ja nicht sein, dass wir solche fundamentalen, grundsätzlichen Entscheidungen eben sagen, na gut, jetzt ein paar Tagen wird in Brandenburg gewählt, das wollen wir aber jetzt wenigstens noch über die Wupper kriegen. Deshalb müssen jetzt diese starken Abkommen gemacht werden. Ich würde sagen, wir müssen da eine fundamentale Verschiebung hinbekommen. Die braucht Zeit. Also wir brauchen ein Commitment und ein Bekenntnis der Regierungsparteien wie auch der Opposition, dass sie sowas wollen. Aber zu erwarten, dass man nur aus Wahlkampfgründen jetzt sagt, das machen wir jetzt und dann liefert man nicht, das ist, glaube ich, falsch.
Nee, aber ein klares Bekenntnis von allen Parteien, wir schaffen das gemeinsam, allen demokratischen Parteien und nicht so gegeneinander ausspielen.
Das sehe ich ganz anders. Ich finde, Demokratie ist Wettbewerb und Demokratie ist eben auch Dissens und Streit und den muss man aushalten. Und den muss man austragen und Wähler wollen sich ja auch entscheiden dürfen. Ich fände das total falsch, jetzt zu sagen, nur damit wir irgendwie die Leute davon abhalten, extrem zu wählen, machen wir jetzt eine ganz, ganz große Koalition und vereinbaren Zurückweisungen an der Grenze. Das ist falsch. Wenn man der Auffassung ist, dass Zurückweisungen an der Grenze das richtige Rezept ist, dann muss man das sagen und dann muss man es im politischen Prozess durchsetzen. Und das geht eben nicht in einer Woche oder in 2 Wochen. Dafür braucht man Zeit, dafür braucht man Energie, politischen Willen und Überzeugungskraft. Und an all dem fehlt es und deshalb würde es wahrscheinlich gar nicht viel helfen, jetzt zu sagen, wir machen es so.
Wir haben eben über das Thema Migration und CDU-Position, Vereinbarkeit SPD gesprochen und das hat natürlich alles eine große Rolle gespielt bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, die neue Realitäten geschaffen haben und die Aufgabe, eine demokratische Regierung in beiden Ländern zustande zu bringen, anders kann man es nicht formulieren, hat jetzt die CDU. Herausforderung, bei der man auf der Suche nach Mehrheiten, Frau Weidenfeld, am Bündnis Sarah Wagenknecht eigentlich nicht vorbeikommt. Und das wird jetzt die ganze Woche schon debattiert. In Politik, auch in der Gesellschaft. Was sagen Sie, kann man erstmal so generell, kann man zusammenarbeiten mit dem BSW?
Ja, ich glaube, dass man eben vor allem sieht, dass diese Brandmauerdebatte ganz langsam, aber sicher zu Ende kommt. Weil es ist ja schon erstaunlich, dass die CDU zwar streitet, ob sie mit dem BSW zusammenarbeiten kann, aber immer noch relativ sicher ist, dass sie auf keinen Fall mit der Linkspartei zusammenarbeiten kann. Also die Frau, die das BSW abgespalten hat, also Sarah Wagenknecht aus der Linkspartei, ist koalitionsfähig potenziell, während die Linkspartei es selber nicht sein soll. Das macht vielen in Ostdeutschland große Fragezeichen, wie auch andere Brandmauern da mit großen Fragezeichen versehen werden. Ich finde das interessant, weil es ja im Kern eine bundespolitische Debatte ist, die da geführt wird, nämlich die Frage, wie hältst du es mit Russland und wie hältst du es mit der Ukraine? Und da gibt es eben innerhalb der CDU ganz große Debatten darum, ob man mit einer Partei zusammengehen kann, die verlangt von ihren potenziellen Koalitionspartnern zu sagen, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine beendet werden soll und dass es da jetzt einen Friedensschluss geben muss, während eben die landespolitischen Fragen praktisch gar keine Rolle spielen, jedenfalls für diese Koalitionsfrage. Und die Koalitionsfrage in der Realität aber wird natürlich nur entlang der landespolitischen Konstellationen entschieden werden müssen.
Eben, da wäre auch nochmal die Frage natürlich, Sarah Wagenknecht feiert das jetzt natürlich im Moment medial, auch diese Aussage mit der Ukraine, ob es in wirklichen Koalitionsverhandlungen bei dieser harten Haltung bleiben würde, das wäre die eine Frage. Der andere Gedanke, genau, die Linke, das habe ich mich auch von Anfang an gefragt, wieso dann nicht mit der Linken? Sie haben den Unvereinbarkeitsbeschluss angesprochen, den die CDU mit der Linken hat. Wäre es also eher konsequent, jetzt diesen vielleicht nochmal zu überdenken und sich genau anzuschauen, wer da eigentlich mittlerweile in der Linken ist?
die Linkspartei hat ein anderes Problem. Also da geht es im Moment nicht darum, ob die mit der CDU zusammengeht oder nicht. Aber natürlich ist es für die politische Diskussion in den neuen Ländern ein riesengroßes Thema. Kann man einen Unvereinbarkeitsbeschluss, der sozusagen zum Traditionsbestand einer christdemokratischen Partei gehört und ja auch mal zu Recht so gefallen und gefasst worden ist, kann man den in einer völlig neuen politischen Konstellation verteidigen, in der die relevanten politischen Gegner auf der anderen Seite sitzen. Und wenn man eben wirklich möchte, dass ein demokratisches Leben auch ein Streit zwischen Positionen und möglicherweise auch ungewöhnliche Koalitionen möglich werden, weil man sie braucht, dann kann man, glaube ich, diesen Unvereinbarkeitsbeschluss so lange nicht mehr durchhalten, jedenfalls. Jedenfalls, was man in Ostdeutschland aus der CDU hört, das ist sowohl, was die Linkspartei angeht, als auch was das Bündnis Sahra Wagenknecht angeht, als auch was auf kommunalpolitischer Ebene die AfD betrifft, wesentlich toleranter, pragmatischer, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, als das, was man auf der Bundesebene hört.
Und was man auf der Bundesebene hört, das geht ja noch viel weiter. Wir hatten jetzt die Tage die Gruppe der Union, ausgelöst, glaube ich, von Frank Saarfeld in NRW. Aber auch der Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat das vehement vertreten, dass man auf keinen Fall mit dem BSW zusammengehen soll. Und ich habe die Woche mit ihm gesprochen. Und als ich ihn gefragt habe, was denn dann vielleicht passieren soll in Thüringen, hat er Folgendes geantwortet.
Die Bevölkerung hat diese Partei gewählt und gemeinsam mit AfD, aber auch der Linken in Thüringen, hätten diese Parteien eine Mehrheit, dann soll die Bevölkerung auch, wenn sie solchen Parteien so einen Aufschwung gibt, dann auch mit diesen zurechtkommen. Es ist nicht Aufgabe der CDU, sich selbst zu zerlegen und um jeden Preis zu regieren.
Also das kann man ja auch mal, abgesehen davon, dass das BSW mit der AfD ja auch nicht will, kann man das natürlich sehr fragwürdig finden, was er da sagt, weil er im Prinzip sagt, naja, die Gesellschaft soll sehen, was sie da angerichtet hat.
Ich finde, Herr Kiesewetter hat schon einen Punkt zu sagen, wenn ich 50% der Bevölkerung habe, der Wahlberechtigten habe, die extreme Parteien wählen und die einzige Staatsräson auf der anderen Seite, die ist zu verhindern, dass diese ans Regieren kommen, dann glaube ich, hat man auch was demokratische Prozesse angeht, ein echtes Legitimationsproblem. Weil diese Wähler wollen ja, dass andere Politik gemacht wird. Und ich schließe mich dann mit allen, die übrig geblieben sind, zusammen und sage, wir versuchen eine Minderheitsregierung oder wir versuchen eine Regierung mit einer ganz knappen Mehrheit, mit Partnern, die wir eigentlich nicht wollen und für die wir aus unterschiedlichen Gründen eigentlich ein Nein bei uns im Programm stehen haben. Wenn man die Kiesewetter-Position vertritt, dann traut man der Demokratie viel mehr zu oder demokratischen Prozessen viel mehr zu als die anderen. Nicht? Also wenn ich sage, dann macht's doch und versucht doch, ob ihr damit zurechtkommt. Und dann in 4 Jahren kann der Bürger oder die Bürgerin immer noch sagen, da habe ich mich vertan, war jetzt doch nicht so toll oder aber ich mache das weiter so. Dann ist es eben ein sehr großes Vertrauen in demokratische Institutionen und Prozesse, was da deutlich wird von Herrn Kiesewetter, auch in die Stabilität dieser Institutionen und Prozesse. Und auf der anderen Seite gibt es eben diejenigen, die sagen, so stabil sind wir gar nicht mehr.
Moment,
das können wir uns nicht leisten.
Ein Vertrauen, wenn man, wie er es ja tatsächlich getan hat, nicht nur das BSW, sondern eine Koalition mit der AfD ins Spiel bringt, die ja wie gesagt komplett hypothetisch ist, weil das BSW ja gar nicht will. Das ist doch kein Vertrauen.
Doch, ich finde, das ist kein Vertrauen ins BSW natürlich.
Nein,
nicht.
In die Demokratie finde ich nicht. Ich finde, die CDU müsste doch auch ein Interesse daran haben, sich im Rahmen der demokratischen Werte, also Parteien im Rahmen der demokratischen Werte an die Macht zu bringen und nicht zu sagen, da überlassen wir möglicherweise einer Partei die Macht, die komplett außerhalb sich bewegt.
Sie haben total recht. Ich würde eben auch sagen, die AfD ist in diesem Fall ja eine Partei, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechts extrem eingestuft ist. Insofern würde ich auch sagen, das ist schon ein Husarenritt, den Herr Kiesewetter da vorschlägt. Auf der anderen Seite ist aber, würde ich eben nochmal sagen, das Vertrauen darauf, dass die Selbstheilungskräfte demokratischer Institutionen so groß sind, dass dann nach 4 Jahren eben die alle sehen, was sie davon hatten und die Institutionen noch da sind und dann eben wieder anders gewählt wird. Das bewundere ich schon. ich glaube, das ist eben viel, ja, wie soll man das sagen? Es ist halt ein Husarenritt, nicht? Und seine Argumentation ist ja eine außenpolitische, die heißt, Deutschland muss der Ukraine beistehen und sie, es muss eben ganz, ganz sicher dastehen können. Und dann lassen wir uns doch nicht von so einem Landtag in Erfurt, wo es um 2 Millionen Wähler geht, irgendwie diese außenpolitisch-strategische Positionierung kaputt machen.
Wobei das in Thüringen auch nicht entschieden werden würde. Aber an der Stelle müssen wir das Thema jetzt mal abschließen. Ursula Weidenfeld.
Aber Thüringen versucht es immer wieder. Das haben wir schon vor 4 Jahren gesehen.
Wir kommen zum Moment der Rubrik, wo wir heute im Moment überlegt haben, wie überschreiben wir sie denn? Der Gast bringt ja immer irgendeine Idee mit, was ihn beschäftigt, geärgert, gefreut oder so. Und ich habe gedacht, Frau Weidenfeld, als ich nur gehört habe, was Sie ungefähr so erzählen, so viel weiß ich gar nicht, dass es, glaube ich, unter der Headline Mein Demokratiemoment ganz gut passen würde.
Ja, das glaube ich auch. Also wir feiern ja auch gerade heute wieder 75 Jahre Bundesrat. Wir haben eben schon über diese Bürgerfeste gesprochen, die da gefeiert werden. Und was ich interessant finde oder interessant fand, ich bin nächste Woche eingeladen, in einer kleineren Stadt darüber zu sprechen, über 75 Jahre Bundesrepublik, 75 Jahre Grundgesetz und 75 Jahre demokratische Institutionen. Und dann habe ich mit dem Bürgermeister telefoniert, so im Vorfeld dieser Veranstaltung. Und dann sagt er, ja, wissen Sie, Frau Weidenfeld, ich fände schon wichtig, dass das auch ein bisschen lustig ist. Ich meine, wir sitzen da alle und alle, das ist ja immer staatstragend und das soll es ja auch sein. Aber es soll auch irgendwie lustig sein. Und dann habe ich so zuerst gedacht, wenn wir jetzt schon irgendwie dabei sind, das Grundgesetz in diese Kategorie Unterhaltung zu schieben, da sind wir schon echt weit gekommen. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber hinterher gedacht, der hat recht, dass Demokratie oder das Feiern demokratischer Institutionen, dass es auch Spaß macht und Spaß machen kann. Und dass man auch dann, wenn man sich der Bedeutung dieser Momente bewusst ist und bewusst wird, dass man trotzdem eben auch lustig oder das mit einem Lächeln feiern kann. Das fand ich dann sehr, sehr wichtig. Und ich habe dann mal so nachgeguckt und nachgelesen über die Frage, wie haben denn eigentlich Politiker früher oder heute, wie reden die, wie haben die geredet? Und es gibt eben einfach in den 50er, 60er, 70er, 80er, sogar noch in den 90er Jahren, eben so ein bisschen diese Kultur des politischen Witzes. Also Politiker, die wirklich Witze gemacht haben. Michel Gloß, der Wirtschaftsminister in den 2000er Jahren, das war ein begnadeter Witzeerzähler. Der
hatte Was aber auch wirklich lustig ist oder eher so im Sinne von, hallo, jetzt kommt ein Witz.
Naja klar, ist schon so ein bisschen, kommt ein Mann zum Arzt. Ne? Also das ist schon so. Aber auf der anderen Seite finde ich eben, selbst wenn das manchmal müde und ein bisschen abgestanden und natürlich auch heute nicht mehr politisch korrekt ist. Aber zeigt es doch, dass man damals Witze erzählen konnte, was man heute nicht mehr kann. Also wenn Politiker heute Witze erzählen, geht es meistens schief, weil es eben irgendjemanden gibt, der sagt, das kannst du so nicht sagen und das ist übergriffig, das ist, da werden Grenzen überschritten, das geht so nicht. Aber ich würde sagen, 75 Jahre Grundgesetz sind auch ein Tag, an dem man sich Gedanken darüber machen müsste, ob man nicht 75 Jahre lang auch zu feiern hat, Humor oder das politische Lachen. Und ob uns das nicht in den letzten Jahren eben irgendwie ganz blöd abhanden gekommen ist.
Also die Freude an der Demokratie. Damit könnte ich eher was anfangen, weil lustig, das ist ja immer schwierig, ne? Ich finde es auch, mir dem,
warum der erste, ist das schwierig? Das verstehe ich nicht.
Den ersten Gedanken, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch nicht passiert ist in Ihrer journalistischen Karriere, mir schon, weil ich auch ab und zu mal ein Lächeln beim Sprechen im Gesicht habe oder so, dass zu viel Lockerheit oder ein Lachen an der falschen Stelle sofort damit verbunden wird, dass man nicht seriös genug ist, politisch inkompetent oder sowas. Da gibt es sogar psychologische Studien zu.
Total. Ich meine, Armin Laschet ist der Erste, der die Geschichte des falschen Lachens
Das war auch schwierig an der Stelle wirklich, finde ich. An der Stelle war es wirklich schwierig. Aber auch ansonsten, wenn man ein bisschen zu locker über Dinge redet, dann wird einem schnell unterstellt, man sei inkompetent oder nicht angemessen dem Thema entsprechend.
Das kann oft so sein, wenn das Thema wirklich ernst ist. Auf der anderen Seite, diese lösende Kraft des Lachens zu vergessen und zu sagen, einfach weil wir uns nicht mehr sicher sind, wo wir überhaupt noch lachen dürfen und wo wir überhaupt noch Witze machen dürfen, lassen wir es lieber ganz. Das halte ich für total falsch, weil schlechte Laune ist, glaube ich, politisch und das sieht
man
ja auch.
Keine Frage.
Das Schlimmste, was passieren kann, wenn die Menschen in einem Land schlecht gelaunt, verdrossen und meckerig sind und es auch bleiben, egal was passiert. Und ich meine, gucken Sie nach Thüringen. Thüringen ist ein Land, in dem verglichen von vor 35 Jahren wahnsinnig viel passiert ist. Das ist ein schönes Land. Das ist ein wunderbares Land. Und trotzdem haben die Menschen, die da durchlaufen, das Gefühl, es ist alles ganz schlimm. Alles wird immer schlimmer. Und Ich glaube, das ist falsch. Und wenn man sich mehr gute Laune oder die Geschichten auch, die gelingen, die Erfolgsgeschichten, wenn man die sich bewusster machen würde, öfter erzählen würde und auch öfter mal lachen würde, wäre, glaube ich, viel geholfen.
Wir schauen auf ein Jubiläum, das wir Mitte der Woche hatten, nämlich 35 Jahre Montagsdemos. Motto damals: für ein offenes Land mit freien Menschen. Das war der 4. September 1989 in Leipzig. Da haben die ersten Montagsdemos stattgefunden, nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche. Es waren erst nur ein paar hundert und sind innerhalb eines Monats 70.000 geworden, Frau Weidenfeld. Das ist ein Thema, wo Sie gesagt haben, da müssen wir unbedingt nochmal drüber reden. Warum?
Weil ich glaube, dass gerade in diesem Jahr, in dem wir diese 75 Jahre feiern über die Gründung der Bundesrepublik, ganz, ganz deutlich wird und auch sehr gerne vergessen wird, dass es ja auch 75 Jahre ostdeutsche Geschichte gibt, davon 40 Jahre in der DDR als eigenem Staat, aber eben 35 Jahre gemeinsame Geschichte. Und mein Plädoyer ist eben zu sagen, lasst uns doch noch mal viel, viel stärker darauf gucken, was das Leben in der DDR war, was auch die Geschichte der DDR war. Man muss nicht 75 Jahre Verfassung der DDR feiern, um Gottes Willen. Und man muss auch nicht die Staatsgründung feiern. Aber dass man sieht und respektiert, dass es in beiden deutschen Staaten 40 Jahre lang ein Leben und eine Geschichte gegeben hat, die sich unterschieden hat, aber die ja gleichwertig nebeneinander steht. Auch wenn sich am Ende, Gott sei Dank, das freie westdeutsche Modell durchgesetzt hat. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und mir scheint das immer so ein bisschen unter den Tisch zu fallen, wenn wir eben jetzt über 75 Jahre reden und dabei gar nicht sehen, dass vor 35 Jahren eine der wenigen Heldentaten der deutschen Nachkriegsgeschichte passiert ist, nämlich dass Bürger unter hohem persönlichen Risiko mit großer Angst auf die Straße gegangen sind und für die Freiheit demonstriert haben und sie dann auch gewonnen haben.
Das Ganze führte zum Fall der Mauer. Aber was mir, wenn wir darüber reden, immer so ein bisschen zu kurz kommt, dass das so verklärt wird, diese Geschichte. Und dann, ich habe jetzt zufällig ein paar Romane einfach, aber mehrere Ostromane gelesen, die alle so geschichtlich angehaucht waren. Diese Zeit danach, die ja dann eben nach dem großen Enthusiasmus und Wende, wo auch dann gerade im Osten die große Ernüchterung gefolgt ist, weil eben Millionen in den Westen gegangen sind, man mit dieser ganzen Unsicherheit gar nicht wusste, wie umgehen, viele Familien auseinandergerissen worden sind, auch nochmal, weil eben wegen der Jobsuche und so, dass das manchmal alles so ein bisschen zu kurz kommt, dass einfach nur, wir haben das erreicht und das war natürlich ganz toll und das ist ja auch Wahnsinn, was da passiert ist, aber danach ist ja eben auch viel Schwieriges passiert, was bis heute irgendwie auch nachwirkt.
Ja klar, es gibt ein Transformationstrauma in Ostdeutschland und das sieht man, das merkt man, das sieht man auch politisch, sieht man auch jetzt bei den Wahlen natürlich immer noch. Es ist auch in der Generation der Jüngeren merkwürdigerweise wieder neu aufgeladen. Also es verschwindet gar nicht, sondern es wird eben immer, oder es wird im Moment jedenfalls wieder stärker. Das stimmt alles. Es heißt aber für mich, also ich glaube eben schon, dass wir da einen Punkt haben, der eben heißt, wenn ich Menschen von ihrer Geschichte abschneide, und Angela Merkel hat das mal, ehemalige Bundeskanzlerin hat es mal formuliert und hat gesagt, müssen nicht Menschen meiner Generation und meiner Herkunft immer denken, sie seien irgendwie Bürger zweiter Klasse, also sie gehörten gar nicht richtig dazu, dann zeigt das, glaube ich, schon, also wirklich die Frau, die Deutschland danach wie keine andere geprägt hat und die diese ganzen traumatischen Erfahrungen auch gar nicht gemacht hat, dann zeigt das, glaube ich, eben schon, dass da was ist, was nicht bearbeitet ist, worum man sich kümmern muss und was auch auf eine Tagesordnung eines historischen Kalenders gehört. Und jetzt haben wir eben diesen historischen Kalender 75 Jahre dieses Jahr. Ich glaube, wir brauchen auch den Kalender 35 Jahre und wir müssen uns sehr, sehr deutlich auch nochmal kümmern um die ostdeutsche Geschichte vor 1989 und natürlich nach 1989 auch.
Ein Gedanke letztendlich, der generell ja auch bei dem mitschwang, was ich eben gesagt habe. Ist auch kein Zufall, dass das Thema Sie so beschäftigt, weil Sie in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht haben, das doppelte Deutschland, Parallelgeschichte. Legen Sie da so ein bisschen nochmal den Fokus drauf auf das, was Sie jetzt gesagt haben, ganz kurz?
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, beide Geschichten beider Staaten zu sehen, um auch die Gegenwart zu verstehen.
Ursula Weidenfeld im Deutschlandfunk Kultur. Die Stunde ist schon wieder zu Ende. Ich entlasse Sie jetzt und Sie können dann doch nochmal nachdenken, ob Sie jetzt noch eine Runde auf dem Bürgerfest drehen.
Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich denke drüber nach.
Vielen Dank.